verbunden mit Jesus Christus, ist mir an diesem Morgen sehr, sehr wichtig. Und bevor wir miteinander nach Emmaus gehen, was ihr hier seht, gehe ich 10 Jahre zurück. Da war ich nicht in Emmaus, sondern da war ich in der Türkei, weil gerade 3 Christen ermordet worden waren. Das ist der Gedenktag, war vergangene Woche, 18.04. Einer davon war einer meiner Studenten. Und so war ich bin nicht mehr ganz sicher mit den Wochentagen, da komme ich etwas durcheinander. Jedenfalls am Freitag in dieser Woche, könnte heute vom Datum her gewesen sein, waren wir in Izmir zur Beerdigung von Necati Aydın, einem Studenten, und haben eine Jubelfeier gemacht. Ungefähr 500 Leute, 3 türkische Fernsehgesellschaften haben live übertragen, also die muslimischen Leute übertragen in der ganzen Türkei live diese Trauerfeier. Und wir haben einen Jubelgottesdienst gehalten, weil wir wussten, Necati ist jetzt bei Jesus, verbunden mit Jesus Christus. Ich habe sonst nie so eine Beerdigung erlebt, bei allem Schock, unter dem wir standen. Und jeder von uns hatte ein Bild von Necati hier angeheftet und darunter stand Lukas 10, Vers 20, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Darauf kommt es an, verbunden mit Jesus Christus. Und ich möchte jetzt, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich erst einmal für die Hinterbliebenen von Malatya beten. Herr Jesus, es ist so wunderbar, dass du für uns gestorben bist und dass wir deine Kinder werden können. Ich möchte dich loben und preisen, dass Tilman, Necati und Ur dich kannten, mit dir gelebt haben und wir sicher sind, sie sind heute bei dir, schon 10 Jahre jetzt. Und in dieser Woche hat eine Witwe gesagt, es ist noch genauso gegenwärtig der Schmerz wie vor 10 Jahren. Wir möchten dich um Trost bitten und um Geborgenheit und vor allem um deine heilige Gegenwart im Leben aller Angehörigen, der beiden Witwen und der Kinder. Danke für das, was du auch in den 10 Jahren getan hast, an Trost, an Geborgenheit, an Wegweisung, an Hilfe. Du bist groß, Herr. Amen. Amen. Gehen wir weg von Malatya auf dem Weg nach Emmaus. Ihr seht hier nicht Jesus auf dem Weg nach Emmaus am Ostersonntag, sondern meine Frau links. Das ist tatsächlich die alte Römerstraße, die von Jerusalem hinabführt nach Emmaus und die wir vor fast einem Jahr miteinander gegangen sind. Sie ist nicht mehr gut zugänglich. Haben wir Probleme?
Ja, ist ein bisschen laut.
Bisschen laut. Es ist nur noch ein steiniger Weg, der da hinabführt. Und als wir den Weg gingen, war uns so bewusst, da ging der Auferstandene mit 2 Jüngern und hat mit ihnen geredet. Hat sich ihnen ganz persönlich zugewandt. Und das, was sie bewegt hat, hat auch uns bewegt auf diesem Weg nach Emmaus. Wir haben eben gehört aus Lukas 24, Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Was für eine Bibelarbeit. Fängt bei Mose an, Propheten, bei Mose das Gesetz und zeigt auf, was von ihm im Wort Gottes angekündigt ist. Uns beschäftigt auch gerade im Römerbrief, wo wir sind, das Gesetz. Und ich möchte uns lesen, wir sind in Römer 7 angekommen, Römer 7 ab Vers 7. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz, denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden, das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Eine seltsame Frage. Eine seltsame Frage, was sollen wir denn nun sagen, ist das Gesetz Sünde? Kann das sein, dass das Gesetz Gottes Sünde ist? Wie kommt man denn auf solche Gedanken? Aber offenbar von dem, was Paulus bisher hier im Römerbrief über das Gesetz ausgeführt hat, konnten Missverständnisse entstehen. Er redet ja oft auch sehr pointiert. Treibt etwas auf den Punkt und es hört sich dann total einseitig ein, ist aber nur eine Seite der Wahrheit. Und deshalb baut er solchen abstrusen Gedanken vor. Kann denn das Gesetz Sünde sein? Auf gar keinen Fall. Nein, das Gesetz hat bestimmte Funktionen. Und eine Wirkung des Gesetzes, man kann Sünde erkennen, wenn nämlich Begierde erwacht. Auch das ein eher für mich überraschender Gedanke. Lesen wir nochmal Vers 7 und 8. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Tot? Nur bedingt. Ich hätte es anders formuliert. Sie hat geschlummert. Sie war nicht so bewusst da. Aber dann, wenn du das Gebot vorgesetzt bekommst, dann wird es so richtig lebendig und dann lockt es und dann zieht es dich genau dahin, wo du eigentlich gar nicht hin willst. Wie oft erlebt man das bei Kindern, wenn du ihnen was verbietest, dann wird es erst richtig interessant. Und ich wäre sehr froh, wenn das nur bei Kindern wäre und nicht bei uns auch. Wenn Gott nicht genau das Gleiche mit dir und mir wahrscheinlich erleben würde, wäre ich froh. Aber so ist doch. Sobald Gott seinen Finger irgendwo drauflegt und sagt, das nicht. Und eigentlich weißt du ganz genau, Das sagt er deshalb, weil es nicht gut ist für mich. Wenn Gott seinen Finger drauflegt, das nicht, ja, dann fängt es an zu locken. Das ist das, was diese Verse aussagen. Und das durchzieht die ganze Geschichte der Menschheit von Adam und Eva bis zu mir heute. Genauso fängt es bei ihnen doch an im Buch Genesis. Da heißt es in Genesis 2, Vers 16 und 17, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Alle Bäume erlaubt, einer nicht. Ja, dann könnte man doch den schön außer Acht lassen. Gott weiß das doch gut, was für mich gut ist und was nicht. Und mich haben die Worte in Genesis 3, Vers 3 nachdenklich gestimmt, wo die Eva sagt, sie antwortet da der Schlange, nachdem die massiv versucht, sie aufs Glatteis zu führen. Das sagt Eva, von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt. Esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Ich habe ein Wörtchen gerade betont, habt ihr gemerkt? Mitten im Garten. Da stand der Baum des Lebens, sagt der Rainer ganz richtig. Und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der verboten ist, der ist nicht im Zentrum des Gartens, aber der ist im Zentrum des Interesses. Und das ist das Problem. Ist doch verrückt, da hast du wunderbare, fruchttragende Bäume hier im Garten Eden. Du kannst an jedem hingehen und ernten oder dich auch nur drunter setzen, bis mal wieder eine wunderbare Frucht runterfällt. Und ein einziger ist plötzlich mitten im Garten. Kennst du das? Das, was Gott nicht will, das ist plötzlich mitten in meinem Interesse. Wo müsste es eigentlich sein? Ausgeblendet, denn das ist nicht gut für mich. Ich muss doch das Böse meiden. Aber nein, es lockt. Mitten im Garten steht das, was verboten ist. Es heißt in Vers 9 und 10, da schreibt Paulus, ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Das ist doch tragisch, oder? Da ist etwas zum Leben gegeben und es bewirkt den Tod. Das ist so, wie wenn du, ja, machen wir diesen Vergleich. Wenn du Schlangengift richtig anwendest oder falsch anwendest. Du kannst Schlangengift als ein Heilmittel benutzen für manche Dinge. Und wenn dich das Viech beißt, dann sieht es ganz schlecht aus. Das ist, der Vergleich hinkt, das ist mir bewusst. Aber du kannst verschiedene Wirkungen haben, je nachdem, wie es hier angewendet wird. Wie muss man das Gesetz anwenden? Ich habe mich gewundert, was Paulus hier schreibt in Vers 9. Ich lebte einst ohne Gesetz. Der Paulus lebte ohne Gesetz. Der ist doch geborener Jude. Er ist geborener frommer Jude. Er ist Pharisäer. Wie kann er ohne Gesetz leben? Geht denn das überhaupt für einen Juden? Für einen Pharisäer? Ja, das geht. Und zwar vor seiner Bar Mitzwa. Mit 13 Jahren werden Jungs und mit 12 Jahren Mädchen, das nennt sich dann Bat Mitzwa, religiös mündig. Bar Mitzwa heißt übersetzt Sohn des Gebotes. Da bist du verantwortlich gegenüber dem Gebot, verantwortlich gegenüber dem Wort Gottes verantwortlich gegenüber Gott. Vor der Bar Mitzwa lebte er ohne Gesetz im Sinne, er war nicht mündig, er war nicht verantwortlich gegenüber dem Gesetz. Aber mit 13 Jahren, als er seine Bar Mitzwa gefeiert hat, da wurde er mündig und verantwortlich. Es geht hier um einen verantwortlichen Umgang mit dem Gesetz, mit dem Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes richtig gebrauchen, dann führt es zum Leben. Wenn wir es falsch gebrauchen, dann führt es zum Tod. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Irgendwo paradox. Irgendwo paradox. Tod und Leben, das ist für mich eine ganz wichtige Stelle, werden auch in Epheser 2 nebeneinander gestellt. In etwas andere Bedeutung, aber für uns sehr wichtig. Da heißt es in Epheser 2 ab Vers 1, auch ihr wart früher tot in euren Übertretungen und Sünden. Das ist dann, wenn wir das Gesetz, das Wort Gottes, falsch anwenden. Dann sind wir tot in unseren Übertretungen und Sünden. Und dann geht es weiter. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Was für eine Barmherzigkeit Gottes, dass er uns nicht im Tod gelassen hat, sondern lebendig gemacht hat. Hier führt Gottes Barmherzigkeit und Liebe zum Leben. Da möchte ich kommenden Sonntag länger drüber reden. Herzliche Einladung. Denn Vers 11, denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Die Sünde nimmt das Gebot zum Anlass, das ist der Aufhänger, das ist wie ein Brückenkopf. Und dann kann die Sünde operieren und sie betrog mich und dann tötet sie mich durch das Gebot. Ja, tötet mich durch das Gebot. Auch da möchte ich zurück zu Adam und Eva. In Genesis 2,17 heißt es, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Böses sollst du nicht essen, sagt Gott zu ihnen, denn an dem Tag, da du von diesem Baum isst, musst du des Todes sterben. Auch in der deutschen Übersetzung ist da eigentlich eine Doppelung, oder? Musst du sterben? Das würde doch reichen. Nein, du musst des Todes sterben. Genauso ist es auch im Hebräischen hier. Eine Doppelung. Man übersetzt das am besten, wenn du von dem Baum isst, dann wirst du ganz sicher sterben. Gibt nichts anderes, als wenn Gott das so sagt, als dass das kommt. Punkt und Ausrufezeichen. Da gibt's keinen Ausweg mehr. Auch das ist ein Prinzip, das mir bei Gott sehr wichtig geworden ist. Wenn Gott etwas sagt und etwas gar noch betont, er meint es so. Ich kann da nicht anfangen zu überlegen, könnte er nicht doch ein wenig davon abweichen? Könnte er nicht doch noch nachgeben, alle fünfe gerade sein lassen? Könnte er nicht doch barmherzig mit mir sein, kein Tod und so weiter? Nein, das alles gibt es nicht. Habt ihr auch schon so viel mit Gott verhandelt, wie ich mit ihm verhandelt habe? Na, ihr wisst nicht, wie viel ich schon mit ihm rumgemacht habe. Weil ich das, was er eigentlich klar sagt, wegbiegen will. Ist ja auch nichts Angenehmes, was er hier sagt, oder? Wer möchte schon hören, du wirst sicherlich sterben. Ist ja nicht gerade die beste Botschaft der Welt. Aber es ist die beste Botschaft der Welt gewesen. Von allen Bäumen darfst du essen. Was für eine Großzügigkeit, Liebe, Gottes und ein einziger Baum nicht. Und die Folgen sind auch noch bekannt. Gott lässt Adam nicht einfach irgendwo in die Falle tappen, sondern die Modalitäten sind klar. Du wirst sicherlich sterben. Ab da gibt es Tod in dieser Welt für uns Menschen. Und jeder von uns, der schon ein bisschen älter ist oder der auch schon länger erlebt, wie der Körper einfach zerfällt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, weiß, dass Sterben keine Kleinigkeit ist. Ja, das, was da kommt und was Gott ganz klar gesagt hat, der Mensch wird sterblich sein, das ist hart. Noch härter ist das, was am gleichen Tag mit Adam und Eva geschieht, als sie von dieser Frucht essen. Sie sterben nämlich geistlich. Das, was wir eben gehört haben, Tod in euren Übertretungen und Sünden. Und der Gipfel ist, sie werden aus der Gegenwart Gottes weggeschickt. Das ist Tod, wenn du Gott fern leben musst. Das ist wirklich Tod. Und das ist grausig. Und das ist meines Erachtens noch schlimmer als leibliches Sterben. Gottesferne. Und jedem von uns, sagt uns das Buch Prediger im 3. Kapitel, ist Ewigkeit ins Herz gelegt. Jeden Menschen zieht es zu diesem Gott. Den einen oder anderen von uns zieht es zu einem anderen Menschen. Ehepartner, Freunde, Verwandte oder wer auch immer. Aber das ist eine kleine Sehnsucht, wenn wir von denen getrennt sind, im Vergleich zu der Sehnsucht, weil wir von Gott getrennt sind. Nochmal, da hat Gott ganz klar gesagt, das sind die Regeln. Entsprechend müssen wir mit den Folgen leben. Es heißt in Jesaja 59, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Was für eine Barmherzigkeit, Gnade und Liebe Gottes, dass wir in dem Zustand nicht bleiben müssen. Eine Woche nach Ostern sind wir gerade. Wie wunderbar ist es, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass er und wir mit ihm auferstanden sind zu neuem Leben. Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Eingestiegen sind wir mit, ist das Gesetz Sünde? Ihr erinnert euch noch? Auf gar keinen Fall. Und jetzt ist er dabei, das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ich habe hier geschrieben, mit Gesetz meint er Torah. Das ist das hebräische Wort. Manche von uns kennen sie, dieses Wort. Und das heißt Weisung Gottes. Ich finde die Übersetzung Gesetz unglücklich. Bei Gesetz denken wir an bestimmte Paragraphen. Und wenn du die Paragraphen erfüllst, gibt es keine Strafe. Und wenn du die Paragraphen nicht erfüllst, wenn du sie brichst, dann gibt es Strafe. Und das gibt es ja auch im Alten Testament zur Genüge, Gebote, die genauso aufgebaut sind. Und auch zu diesen Geboten sagt er hier, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ja, aber Gesetz meint einfach mehr. Das ist eine Weisung zum Leben. Das ist ja auch eine Spannung, die wir hier in unserem Text haben. Eine Weisung, die zum Leben führt. Kein Gesetz, das zur Verurteilung führt. Weisung, wie wirkliches Leben gelingen kann. Entsprechend heißt es in Sprüche 6, Vers 23, denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Vermahnung oder die Weisung Gottes ist der Weg des Lebens. Wunderbar. Die guten Gebote Gottes, das, was Gott uns zu sagen, führt zum Leben. Das Gesetz, das heißt die Weisung Gottes, hat dieselben Eigenschaften wie Gott selbst. Heilig, gerecht, gut. Wer von uns kann sagen, ich bin heilig, gerecht, gut? Gott kann das von sich sagen. Und man kann eine ganze Liste aufstellen, wo das Gesetz Gottes auf der einen Seite ist und das Wesen Gottes, die Eigenschaften Gottes auf der anderen Seite, und das entspricht sich. Ist doch auch kein Wunder, oder? Denn das Gesetz Gottes, das Wort Gottes, das spiegelt ihn wider. So ist er. Genau wie Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn ich hier in das Wort Gottes schaue, dann erfahre ich, wie Gott ist. Und dieses Wort hat dieselben Eigenschaften. Ein Punkt, über den ich immer wieder staune, ist das, was hier steht. Das Gesetz, das heißt die Weisung Gottes, ist Gesetz Gottes, ist Weisung Gottes. Wie kommt denn Gott dazu, sich uns mitzuteilen? Woher kommt denn dieses Interesse Gottes, dass er uns ein erfülltes Leben ermöglichen möchte? Woher kommt das Interesse Gottes? Liebe. Was für eine Liebe steckt dahinter, wenn du Menschen nicht in der Finsternis lassen möchtest, denen du ganz klar die Regeln gesagt hast? Dann könnte man sich doch zurückziehen und sagen, okay, wenn ihr es macht, gut, und wenn nicht, dann tragt eben die Folgen davon. Wer von euch würde mit seinem Kind so umgehen? Hoffentlich keiner. Gott geht mit uns Menschen genau so nicht um, sondern er gibt uns weiter, wie Leben wirklich funktioniert. Für den nächsten Punkt bräuchten wir ganz, ganz viel Zeit. Das ist der Punkt, die Weisung, um die es hier geht, dieses Gesetz ist Gottes Wort. Und ich habe ja nur ganz wenige Auszüge aus Psalm 119 hier genommen. Aber Psalm 119 hat wie viele Verse? 176. Und in jedem dieser Verse geht es um das Thema. Und dann könnte man noch viel, viel mehr Verse machen. Ein paar davon. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Also ihr Leben führen in dieser Weisung. Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und halte es von ganzem Herzen. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Ich möchte euch bitten, wenn wir hier im Römerbrief in diesen Wochen uns mit Gesetz beschäftigen. Das hat Paulus im Hinterkopf. Und nicht nur im Hinterkopf, glücklicherweise, sondern zutiefst im Herzen. Das prägt sein Leben. So sieht er Gesetz. Und von diesem Ausgangspunkt muss ich alle Aussagen im Römerbrief, aber auch im Galaterbrief und in anderen Briefen bei Paulus verstehen, denn so hat er empfunden und gelebt. Das Gesetz, ja, noch Gesetz, wir verstehen sehr schnell die fünf Bücher Mose darunter, aber Gesetz meint tatsächlich auch das ganze Alte Testament. Und schon wenn ich in den fünf Büchern Mose bin, wenn es um Gesetz geht, das enthält doch so viel mehr als Gebote. Es ist zwei Wochen zurück, haben die Juden Passa gefeiert. Israel hat Passa gefeiert. Da geht es die ganze Zeit um Gesetz. Nämlich, Gott hat uns befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Das steht im Gesetz. Was für wunderbare Berichte stehen im Gesetz Gottes. Nämlich Berichte, wie er handelt. Ich möchte mehr und mehr lernen, zu verstehen, wie Paulus Gesetz verstanden hat. Wir müssen zum Schluss kommen und sind damit wieder am Anfang. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen, hat Jesus damals, als er als Auferstandener mit zwei Jüngern nach Emmaus ging, zu diesen beiden gesagt. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wie lang war unsere Predigtreihe über Christus im Alten Testament? Fast ein Jahr. Und wir haben es längst nicht erfasst, was da alles war. Also ein Jahr müsst ihr jetzt noch Zeit haben, bis ihr heute gehen dürft. Ein paar Stellen gönnt ihr mir noch, gönne ich euch noch. Es heißt in Genesis 3, Vers 15, ganz am Anfang der Bibel, wir waren eben ja auch in Kapitel 3, Genesis 3, 15, da sagt Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und der Frau, und zwischen deinem Nachkommen, dem Nachkommen der Schlange, und ihrem Nachkommen, das ist Jesus, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das erste Mal angekündigt, was Jesus Großes tun wird. Er wird den Satan besiegen. Der Satan wird ihn verwunden, in die Ferse stechen, aber nicht mehr. Der Sieger ist Jesus. Genesis 49,10. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held kommt und ihm werden die Völker anhangen. Wir haben vorhin gesungen, Jesus ist König. Lange her, dass das angekündigt wurde. Im Buch Numeri, in Kapitel 24 heißt es, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Auch das eine Ankündigung auf Jesus. Ob Jesus dort auf dem Weg nach Emmaus auch in Jesaja 53 etwas mit ihnen besprochen hat. Jesaja 53, Vers 5. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Altes Testament. Letzter Punkt. Das Gesetz, die Weisung Gottes, führt zum Leben. Da heißt, zurück zu Vers 10 in unserem Predigttext, und so fand sich's das Gebot, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Leben aus dem Wort Gottes. Ich mag diese Stellen im Buch Levitikus, aber ganz besonders auch im Deuteronomium, im fünften Buch Mose. Da hat es mehrere solche Stellen. Da heißt es, und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Wenn wir in Gottes Ordnungen leben, Was für ein wunderbares Zusammenleben wird es miteinander. Und das gehört zu den letzten Worten von Mose, die uns überliefert sind. Deuteronomium 32, als nun Mose das alles zu Ende geredet hatte vor ganz Israel, sprach er zu ihnen, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich staune immer wieder darüber, dass du uns dein Wort offenbart hast, dass du uns mitgeteilt hast, was wahres Leben ist und dass du dafür gestorben bist, dass wir wahres Leben haben können. Danke, dass du uns nicht im geistlichen Tod lässt. Danke, dass du uns nicht in der Trennung von dir lässt, sondern dass du uns auferweckt hast zu einem neuen Leben, eine neue Kreatur, nennst du es auch in deinem Wort. Wir möchten dich bitten, dass wir diese Freude des Alten Testaments, aber auch die Freude des Paulus teilen über dein Gesetz, über deine Weisung, denn sie ist gut. Du weißt, was für uns gut ist. Ich möchte dich bitten, dass du mich mehr lehrst, auf dich und dein Wort zu hören, dass ich weiß, was zu tun ist und dass es und was zu lassen ist und dass ich das durch deinen Geist und durch die Beziehung zu dir umsetzen kann. Danke für dein Wort, Herr. Amen.